Der Matthias hat den Vers 107 vorgelesen. Und ich habe ja letztens gesagt gehabt, dass ich auch dabei war oder bin, na war, Psalm 119 durchzulesen, aber jetzt nicht nur einfach mal so schnell durch, sondern wirklich etwas genauer. Und bei dem Vers 107, da bin ich da, also damals stehen geblieben, da heißt es, ich bin über die Maßen gebeugt. Und dann kommt die Antwort, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Und das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, als Matthias, als wir das gelesen haben. Ich hatte, das war zu meiner Bibelschulzeit noch, habe ich gesagt, ein Blick auf mich und 10 Blicke auf Jesus. Und das verdeutlicht einfach, wenn ich auf mich schaue, auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich denke, dass ich kann, dann werde ich einmal entmutigt, enttäuscht und merke einfach, es funktioniert nicht. Außer ich bin jetzt irgend so ein Typ, der meint, der kann alles, überaus cholerischer Typ. Aber ich sag mal, der normale Mensch geht eher, wenn er auf sich schaut und manches Mal einfach viele Dinge anschaut, merkt er, ich bin total entmutigt und fix und fertig. Oder auf die Situation schaut. Und da habe ich dann eben gesagt gehabt, wenn ich jetzt einen Blick auf mich werfe, dann ist es sinnvoll, einfach 10 Blicke auf Jesus zu werfen. Und dann ist die Blickrichtung wieder richtig und dann geht es mir auch wieder besser. Und da habe ich mir nebendran 2 Smileys gemacht. Ich bin über die Maßen gebeugt, so Smiley nach unten. Und dann, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Und da habe ich dann ein Smiley gemacht, einen grinsenden Smiley. Einfach so als Anregung. Ich fand das total klasse. Und mich hat auch das gründliche Lesen von dem Psalm 119 richtig ermutigt, muss ich echt sagen. Aber ich will mich jetzt da nicht aufhalten, sondern wir sind ja da wegen was ganz was anderem. Das ist das Buch, aus dem ich dieses Thema herausgenommen habe und erarbeitet habe. Das war ein Bibelschullehrer damals in Brake, also der Heinz Weber Senior. Ein total toller Mann, den muss ich echt sagen. Also ich habe den auch für mich viele, also auch heute noch, wirklich als Vorbild gehabt und habe ihn immer noch. Also er war in vielen Bereichen wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild. Und ich gehe jetzt nochmal ganz, ganz kurz auf das, was wir schon hatten, ein. Nur einfach, damit ihr so den Anschluss wieder kriegt. Wir waren zuerst hatte ich betont, dass die Bibel ein unglaublich kostbarer Schatz ist. Und das ist einfach, dass die Bibel ja sehr viel einfach an Inhalten weitergibt, die uns weiterhelfen. Und dann hatte ich eine ganze Liste, ich lese die nur ganz einfach nur stichpunktartig vor. Die Bibel ist einmal das beliebteste Buch, das ist das am meist gehasste Buch, das umstrittenste Buch, die Bibel ist das ehrlichste Buch, die Bibel ist das wirksamste Buch, sie ist das wichtigste Buch, das universellste Buch, es ist das herausforderndste Buch, es ist einmalig und es ist unverwüstlich. Gott redet durch dieses Wort zu uns und es gibt da unterschiedliche auch Auffassungen, Erfahrungstheologie und so weiter und so fort, da bin ich aber schon drauf eingegangen. Das Werkzeug, durch welches er, also Gott, wirkt. Und dann noch eine dreifache Einteilung. Was macht die Bibel uns wertvoll? Einfach einmal eine Gottesoffenbarung. Sie ist eine Herausforderung für uns Menschen und sie ist unser Fundament. Und da ging ich dann auch noch drauf ein, dass Gott ist der Akteur, er agiert. Und dann erwartet er von uns eine Reaktion. Und die Reaktion, und jeder muss reagieren. Egal wie. Also wenn Gott agiert, also wenn Gott in Aktion tritt und auf uns zukommt, also er ist ja auf uns zugekommen in Jesus, dann erwartet er von uns eine Reaktion. Und die ist entweder positiv oder negativ. Geht kein Weg dran vorbei. Immer in eine Richtung. Und dann, die Bibel ist das Fundament unseres Glaubens. Damit will ich das jetzt einfach mit dem Rückblick erstmal belassen, weil wir sind jetzt heute da, eine Predigt, die wir schon gehört haben, einfach noch einmal zu hören. Deswegen belassen wir es erstmal dabei. Genau, dann lege ich dieses Buch weg, dann wird etwas mehr Platz. Heute geht es quasi weiter, und zwar erstmal die Namen der Bibel. Und da haben wir ja gerade schon durch den Versprecher von Matthias, sind wir darauf eingegangen. Es gibt zwei Ausdrucksweisen. Das eine kommt aus dem Griechischen, heißt im Grunde genommen eigentlich genau das Gleiche, also Biblia, und bedeutet Bücher, Pluralform, also im Plural. Also, und wenn man die Bibel anschaut, ist es auch so, die Bibel hat 66 Bücher und ist von 40 Verfassern geschrieben worden in einem Zeitraum von 1600 Jahren und dann das Ganze auch noch in drei Sprachen. Also vom Griechischen her heißt es Bücher. Vom Lateinischen her, aus der Septuaginta, heißt es im Grunde genommen, ist es das gleiche Wort, Biblia, aber dort bedeutet es nicht Bücher, sondern Buch. Und ich finde es einfach interessant, einfach diese zwei Ausdrucksformen und auch deren Bedeutung, kann man sagen. Auf der einen Seite Plural, dass die Bibel eine Zusammenfassung von, wie ich schon gesagt habe, 66 Büchern ist und trotzdem eine Einheit bildet. Es ist im Grunde genommen wie ein einziges Buch. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ja okay, na, das hat der geschrieben, ja, aber das widerspricht dem. Und also der Psalmist, was der da geschrieben hat, das ist ja völlig absurd im Vergleich zu dem, was ich hier lese. Nee, die Bibel ist zwar von 40 verschiedenen Schreibern geschrieben worden, wie ich schon sagte, in einem Zeitraum von 1600 Jahren, aber ist trotzdem eine Einheit. Plural und trotzdem eine Einheit. Und dann, wenn man es rechnet, im Singular, das Buch. Und da kann man einfach sagen, dieses Buch ist als ein Buch einzigartig. Es gibt kein zweites Mal auf der ganzen Welt ein Buch, was in dieser Einzigartigkeit uns vorliegt. Und auch die Entstehung ist einzigartig. Die Bibel, und da möchte ich jetzt einfach noch drauf eingehen, wird also wie ich schon gesagt habe, Namen, das eine war die Bibel, ne, also oder Bibel oder Bibel die Bücher, und dann gibt es einen zweiten Namen, das heißt die Heilige Schrift. Also einmal ist die Person, die dieses Buch, also die hinter diesem Buch steht, die dieses Buch, wenn man so sagen will, auch geschrieben hat, ist heilig. Weil unser Gott, den wir verehren, er ist heilig. Was bedeutet jetzt heilig? Heilig bedeutet abgesondert, von Übrigen getrennt. Er ist nicht irgendwie, ja, er ist nicht mit irgendwelchen anderen, er ist wirklich abgesondert, also für einen bestimmten Zweck. Das heißt, auch die Bibel ist abgesondert. Die Bibel ist da für einen ganz bestimmten Zweck. Und wie ich schon gesagt habe, die Bibel hebt sich von anderen Büchern ab. Wo wird dieses heilig erwähnt? Und zwar, die erste Stelle, die ich mit uns lesen möchte, steht in Römer 1, Vers 2. Da heißt es, ich lese aber jetzt schon mal ab 1, ist es vielleicht leichter verständlich. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat. Heilige Schriften, da geht jetzt auch aufs Alte Testament ein. Oder dann, die zweite Stelle, die ich lesen möchte, ist in 2. Timotheus 3, Vers 15. Da geht es um den Timotheus selbst. Und da heißt es eben, ich lese ab Vers 14 schon, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kindheit auf die heiligen Schriften kennst. Also da wird das, also da geht es jetzt auch um das AT. Er wurde in den heiligen Schriften, in den Schriften, die ja von unserem heiligen Gott kommen, wurde er unterrichtet. Ist doch großartig. Schaut her, ihr seid jung und ihr habt auch schon die Möglichkeit, schon von sehr klein auch in den heiligen Schriften unterwiesen zu sein. Und das ist ein unglaublicher Schatz. Vielleicht erkennt das jetzt noch nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich als junger Bursch schon, sagen wir genauso wie ihr vier jetzt, in der Bibel unterwiesen worden und einfach hätte das alles mitgekriegt, vielleicht wäre dann manches in meinem Leben etwas anders verlaufen. Ja? Aber Timotheus, auch ein ganz, ganz wertvoller Mitarbeiter für Paulus, er wurde als Kind schon in den heiligen Schriften unterwiesen. Heute gebrauchen wir sowohl für das Alte Testament als auch für das Neue Testament den Begriff Heilige Schrift. Dann möchte ich darauf eingehen, heilig in ihrem Ursprung, sprich die Herkunft. Und das finde ich einfach richtig genial. Gott selbst lässt uns in seinem Wort, also in seiner heiligen Schrift, wenn man so sagen will, einmal gibt uns sein Wesen kund und er äußert auch seinen Willen. Er lässt uns seinen Willen erkennen. Und man kann auch klar und deutlich sagen, Gott selbst ist der Autor. Denn sonst könnte man auch nicht sagen, es ist eine heilige Schrift. Ja? Die Stelle hatte ich schon einmal, ich weiß nicht, wann das jetzt genau war, zitiert, vielleicht war das auch bei einer der letzten Predigten, da heißt es im 1. Petrus 1, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Von Gott her redeten Menschen. Das beschreibt den Ursprung, die Herkunft. Wo kommt dieses Wort her? Gott selbst, er hat diesen Menschen klargemacht, was sie schreiben sollen. Dann heilig in seiner Absicht. Was ist das Ziel der Bibel? Wofür ließ Gott sein Wort niederschreiben? Und ich denke, finden wir eine Antwort im Johannes 1, Vers 1 bis 4. Und da heißt es da, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, genau. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Die Absicht. Wofür hat Gott dieses Wort für uns niedergeschrieben? Ja, die Bibel lehrt uns einmal, ja, es ist Gottes Wort, Gott ist identisch mit diesem Wort, also man kann sagen, verbunden, verwachsen. Also wenn ich Gott anschaue, dann schaue ich auch das Wort Gottes an und wenn ich das Wort Gottes anschaue, schaue ich Gott an. Also das ist miteinander eins, bildet eine Einheit. Und die Bibel lehrt uns von Gott und ohne seine Offenbarung im Wort Gottes wüssten wir nichts. Er zeigt uns seinen Willen, er zeigt uns seinen Weg und dein Leben in seiner Gegenwart soll, also unser Leben soll in seiner Gegenwart zu seiner Ehre gelebt sein. Es heißt zum Beispiel auch an einer anderen Stelle im Offenbarung 19, Vers 13, und sein Name, da geht es um Jesus, ist das Wort Gottes. Also die Absicht ist Gottes Wort, die Absicht des Wortes Gottes ist, dass wir durch das Wort Gottes seinen Willen erkennen, seinen Weg erkennen und dass wir unser Leben in seiner Gegenwart zu seiner Ehre eben leben. Dazu möchte ich noch kurz den Timotheus anführen. Wo habe ich den jetzt? Timotheus, also 2. Timotheus 3. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung und zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit Gottes. Und das finde ich einfach so großartig, ja. Diese heilige Schrift, ja, zeigt uns, wie wir leben sollen. Dann heilige Schrift in ihrer Autorität. Was verleiht dieser heiligen Schrift seine Autorität? Wenn nicht der Schöpfer. Ja, der Schöpfer einfach dieser Erde und der Schöpfer, der Erhalter des Universums. Ja, er gibt dieses Wort. Und kein anderes Buch der Weltgeschichte kann solch eine Autorität in Anspruch nehmen wie die Bibel. Kein anderes Buch auf dieser Welt. Dann, die Autorität wird auch nicht verliehen. Ich kann die Autorität nicht verleihen. Die Autorität, die kommt von dem lebendigen Gott selbst. Er ist die Autorität. Und deswegen hat die Bibel auch Autorität. Und nicht irgendwelche Jünger können durch ihr hingegebenes Leben diesem Wort Autorität verleihen. Sondern im Gegenteil, sie erleben durch die Autorität dieses Wortes Gottes, einfach Gottes Handeln. Gott ist es, der als Autorität hinter diesem Buch steht. Und durch diese Autorität bekommen auch wir Autorität. Das heißt auch in dem Fall, wir können weil dieses Wort Autorität hat, auch mit Menschen in dieser Art und Weise dann auch, sage ich jetzt mal, reden. Wenn Gott uns berufen hat, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt dafür berufen bin, wenn unter Menschen zu arbeiten, die gerade auch in dämonischen Bereich sich aufhalten und diesen ganzen Zwängen unterworfen sind, dann verleiht nicht meine Worte, wenn ich jetzt zu dem sage, du Geistweise, fahr von dem aus. Wenn ich das wenn ich meine Worte benutze, dann hat es keinerlei Wert, hat es auch keinerlei Auswirkung. Aber wenn ich komme im Namen Jesu Christi von Nazareth, weiche also von ihm oder fahre aus, dann hat es eine Autorität. Aber die Autorität kommt nicht von mir, sondern diese Autorität kommt vom Wort Gottes. Oder wenn Menschen wie ich jetzt heute hier oder an anderen Stellen, einfach dieses Wort weitergeben. Ja, dann sind es nicht meine Worte, die Menschenherzen treffen. Die Menschenherzen sogar so weit bringen, dass sie da sitzen und denen Tränen in den Augen stehen. Das sind nicht meine Worte. Das ist dieses lebendige, heilige Wort Gottes, was es bewirkt. Dieses Wort hat die Autorität, nicht ich. Und dann als 4. Punkt, heilig in ihrem Anspruch, in ihrem Anrecht. Man könnte es auch Forderung oder Berechtigung nennen. Heilig in ihrem Anspruch. Was für einen Anspruch hat dieses Wort Gottes? Ja, dieses Wort Gottes hat einen Anspruch auf mein und auf dein Leben. Ja, es möchte die Herrschaft über dein und mein Leben haben. Denn dieses Wort ist heilig und es wird auch heilig bleiben, egal was Menschen von diesem Buch halten, was sie über dieses Buch sagen oder ja, auch Falsches sagen. Und als nächstes, es ist das Wort Gottes. Festhalten, es ist die Bibel, also Biblia, das Buch. Es ist heilig und es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes betont einmal die Herkunft. Wo kommt's her? Wort Gottes, also Ausspruch von Gott. Und es betont im gleichen Atemzug auch die Autorität der Bibel. Gut, ich wiederhole mich jetzt auch an manchen Stellen, also manches wiederholt sich ja auch, aber genau das ist es. Ja? Es beschreibt das Wort Gottes. Und was heißt es? Dass die Bibel, was die Bibel sagt, sagt Gott. Und was die Bibel will, will Gott. Das heißt, wenn ich in diesem Wort lese, dann lese ich jetzt nicht einfach nur ein Buch mit schwarzen Buchstaben, mit Druckerschwärze, wie es letztens jemand erzählt hat. Du hast es gesagt, ja. Sondern ich lese ein Buch und dieses Buch, die Worte, die da drin sind, sind genauso, als wenn Gott diese Worte direkt zu mir sagt. Es ist Wort Gottes. Das Verhältnis der Bibel zu uns Gläubigen wird auf die gleiche Weise beschrieben wie das Verhältnis Gottes zu uns. Da werde ich jetzt einige Bibelstellen lesen. Wer will, kann sie mit aufschlagen. Das eine, wo beide geschrieben wird, ist einmal, die Bibel sagt, dass auf der einen Seite das Wort Gottes, also das Wort Gottes ein Richter ist, aber auch Gott Richter ist. Das erste steht in Jesaja 33, Vers 22. Dort heißt es, denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Und dann geht es weiter im Hebräer 4, Vers 12. Die Stelle habe ich mit Sicherheit letztens schon einmal erwähnt. Und da heißt es, ich lese aber schon von Anfang an, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gebeine als auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Auf der einen Seite Gott ist ein Richter, auf der anderen Seite das Wort Gottes ist ein Richter. Dann beide sind zu lieben. Da gehen wir zurück auf 5. Mose. 5. Mose 11, Vers 1. 5. Mose 11, Vers 1, da heißt es, so sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und seine Ordnungen und Rechtsbestimmungen und seine Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann Psalm 119 wieder und da 127. Psalm 119, 127. Wo habe ich es jetzt? Genau, da heißt es, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Ich soll Gott lieben. Und dann schreibt hier der Psalmist, ich liebe deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Dann, auf wen soll ich mich verlassen? Also auf beides. Ja, da steht einmal im Sprüche 3, Vers 5. Entschuldigung, wenn jetzt so viele Bibelstände, aber ich glaube, dass einem das schon auch dann bewusst macht. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, denn dann ebnet er selbst deine Pfade. Also vertrauen oder auf ihn verlassen. Und dann Psalm 119, 42. Damit ich meine Lästerin ein Wort antworte, denn ich vertraue auf dein Wort. Vertrauen zu Gott und Vertrauen auf sein Wort. Dann rühmen. Lesen wir noch Psalm 22, Vers 24. Dort heißt es, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn alle oder rühmt ihn alle. Und dann heißt es im Psalm 56, Vers 5, auf Gott, sein Wort, rühme ich. Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten, was sollte Fleisch mir tun. Auf Gott und dann sein Wort rühme ich. Ich rühme ihn selbst, aber ich rühme auch sein Wort. Und das ist einfach genial, einfach großartig. Ja? Gottes Wort. Und es kommt von ihm. Und wenn ich in dieses Wort hineinschaue, dann schaue ich im Grunde genommen in das Herz dieses lebendigen, großen Gottes hinein. Und er ist sowohl beides. Auf der einen Seite Richter, auf der anderen Seite ist das Wort Gottes mein Richter. Ich soll ihn lieben, aber ich soll auch das Wort Gottes lieben. Ich soll mich auf ihn verlassen, aber ich soll mich auch auf das Wort Gottes verlassen. Ich soll ihn rühmen, aber auch dieses Wort Gottes rühmen. Dann heißt, ich lese es nochmal weiter, aber ich lese die Bibelverse nicht dazu. Ich soll auf ihn meine Hoffnung setzen und auch auf die Bibel meine Hoffnung setzen. Und er ist mein Trost und genauso ist die Bibel mein Trost. Und er ist ewig und genauso ist die Bibel ewig. Ist das nicht grandios? Und da heißt es an einer anderen Stelle im 1. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voll Gnade und Wahrheit. Merkt ihr, Gottes Wort und was passiert hier? Und das Wort, also Gottes Wort, wurde Fleisch in Christus Jesus. Ist das nicht gewaltig? Und eine andere Stelle, die habe ich vorhin schon mal kurz zitiert, in Offenbarung 19, Vers 13, die lese ich aber jetzt auch. Und er ist begleitet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Da geht es um Jesus. Sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus, es wird hier auch nochmal bestätigt, ist das Wort Gottes. Ja? Er ist das fleischgewordene Wort Gottes und er ist als Wiederkommender, der dann die Erde richten wird, ist er auch das Wort Gottes. Also man könnte als Fazit unter dem jetzt abgeschlossenen Abschnitt sagen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, beschäftigen wir uns mit Christus, mit Gott und ja, lasst uns das einfach verinnerlichen. Ja? Das heißt, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit Christus, wir beschäftigen uns mit Gott. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte zur Einteilung der Bibel sagen, da will ich jetzt auch gar nicht mehr viel dazu ausführen. Zunächst finden wir, teilt sich die Bibel in zwei Teile. Ich brauche jetzt nicht viel dazu sagen. Einmal von sagen wir mal Anfang der Erde, also bis zum Kommen Christi. Und dann das Neue Testament im Grunde, also AT oder Altes Testament. Und dann das Neue Testament seit dem ersten Kommen Jesu Christi. Testament bedeutet Bund oder auch Bündnisse. Im Alten Testament wurden einige Bündnisse gemacht. Einmal mit Adam, Noah, Abraham, Israel, oder Jakob vormals, dann Mose und David. All diese Bündnisse sind im Alten Testament enthalten, jedoch nimmt innerhalb dieser Bündnisse der Sinai-Bund am meisten oder den größten Raum ein. Das Ate deutet auf einen neuen Bund hin. Das heißt im Jeremia 31,31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Volk, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Und dann im Neuen Testament heißt es in 2. Korinther 3, Vers 14, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt, also drauf, über dem Alten Testament. Wenn Sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Das heißt, das Volk Israel, im Grunde genommen kann man sagen, ist verblendet im Moment.
Zum Teil ist ihm Blindheit.
Ja. Ja. Und diese Decke, also diese, ja, sag ich jetzt mal, Gottes Erkenntnis, die kriegen sie erst dann, sagen wir, wenn, nach meiner Überzeugung, die Entrückung stattgefunden hat, dann wird Gott ihnen die Augen öffnen und sie werden Jesus auch als den Messias erkennen, der er ja in Wirklichkeit auch ist. 2. Korinther 3, Vers 14. Dann möchte ich jetzt nur ganz kurz einfach darauf eingehen. Es gibt, wir kennen das ja, also Bücher, Kapitel und Verse. Diese Kapitel und Verse, die sind jetzt so nett von den Schreibern damals so vorgesehen gewesen. Das wurde dann irgendwann später, haben dann einfach Menschen, um das einfach, um sich besser klar, also durchzufinden, damit man auch, wenn man jetzt nicht gerade ein Gelehrter ist, ein Gelehrter, der wusste genau, steht da, da oder da, der konnte dir, ohne dass er jetzt groß da, was weiß ich, seinen Kopf groß angestrengt hat, wusste der genau, er muss da ungefähr aufschlagen, dann weiß er genau, da steht das, was ich wissen will. Aber für uns ist es natürlich, man hat es gemacht, damit wir, die wir keine Gelehrten sind, uns leichter zurechtfinden, hat man dann irgendwann die Bücher auch in Kapitel eingeteilt und später dann im 1551 wurden dann auch quasi einzelne Verse, wurden sie in Verse eingeteilt, damit wir uns dann noch auch leichter tun. Aber was man halt einfach bedenken muss, ist, dass diese Einteilung nicht inspiriert ist. Sie ist nicht von Gott eingegeben. Ja? Diese Einteilung, das ist im Grunde menschlich. Und es kann auch sein, dass ein Gedanke da ist, der in das nächste Kapitel reingeht. Kann schon sein. Aber da dürfen wir uns jetzt da nicht dran aufhalten und uns da vielleicht denken, ja, die Bibel stimmt jetzt trotzdem nicht. So, dann, das Alte Testament ist laut der Lutherbibel in drei Abschnitte eingeteilt. Einmal von Mose bis Esther, in Geschichtsbücher, dann in Lehrbücher Hiob bis Hohelied und dann prophetische Bücher Jesaja bis Maleachi. Dann geht's weiter. Die Reihenfolge im Alten Testament nach dem griechischen Übersetzung, also Septuaginta, da gibt's vier Einteilungen, also Gesetzesbücher 1, 1. Mose bis 5. Mose, dann Geschichtsbücher Josua bis Esther und dann die poetisch, also ja, wie sagt man, Poesie halt, ne? Poetische Bücher, Hiob bis Hohelied und dann die prophetischen Bücher Jesaja bis Maleachi. Das sind so Einteilungen. Was aber so normalerweise an sich üblich war, war eine etwas andere Einteilung nach dem Hebräischen. Und nach der hebräischen Einteilung hat sich auch Jesus in Äußerungen aus dem Neuen Testament eben auch geäußert. Einmal die Tora, 1. Mose bis 5. Mose, wurde als Gesetz genannt. Dann Nebilim, also quasi die Propheten. Da gab es dann Vorderpropheten, Hinterpropheten, will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Und dann die Ketubim, das waren die Schriften. Und diese Kürzel, die finden wir auch in den Aussagen im Neuen Testament von Jesus. Zum einen im Alten Testament stand da noch, im Josua 1, Vers 8, da ging es um das Gesetz. Dann Matthäus 5, Vers 17, da heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Also da spricht Jesus von dem Gesetz und den Propheten. Dann interessant ist es zum Beispiel bei den Emmaus-Jüngern im Lukas 24, Vers, wenn er irgendwann nochmal wieder diese Stelle liest, er hat diesen zwei Emmaus-Jüngern aus dem ganzen Alten Testament, also dem ganzen Alten Testament, also Mose, was steht? Mose, Schriften, Propheten und Schriften. Aus dem gesamten Alten Testament hat er ihnen auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus erklärt, wo die Bibel vom Alten Testament her über ihn und über sein Kommen spricht. Also das heißt, nur drei Wörter. Und man kann genau erkennen, er hat ihnen aus der gesamten damaligen Bibel das erklärt. Genial. Einfach nur großartig. Ja. Dann hat er zum Beispiel dann gab die Lutherbibel zum Beispiel, die hat dann auch das Neue Testament in drei Abteil, also drei Bereiche eingeteilt. Einmal Geschichtsbücher, Matthäus bis Apostelgeschichte, Briefe, Römer bis Judas und dann prophetische Bücher. Das, denke ich, wird jetzt wahrscheinlich so lesen warten können, ist dann die Offenbarung. Ne? Genau. Und ich denke, dass ich jetzt es damit belasse. Der nächste Punkt wäre jetzt noch die Sprache der Bibel, in welchen Sprachen die Bibel geschrieben wurde. Aber ich würde jetzt einfach sagen, aus Zeitgründen machen wir das einfach beim nächsten Mal. Ne? Einfach nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Also es gibt drei Namen der Bibel. Einmal die Bibel, als Bibel, dieses Wort. Dann Heilige Schrift. Und dann das Wort Gottes. Und dann die Einteilung der Bibel ist einmal Altes Testament, Neues Testament. Und als nächstes würden dann quasi die Sprachen der Bibel, ATNT und so weiter. Und dann Bedeutung der Bibel. Da wird es dann noch ein bisschen ausführlicher. Selbstzeugnis in Bildern. Ja, das würde dann das nächste Mal kommen. Und dann wären wir mit dem zweiten Kapitel Bibliologie fertig. Und somit sage ich Amen.